Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Guten Morgen, liebe Sarah.
Guten Morgen, lieber Mike.
Cooler
Gesichtsausdruck. Dankeschön. Ebenso. Kann ich zurückgeben. Du siehst so gebräunt aus.
Gebräunt? Ich bin gebräunt.
Also bist du nicht in Deutschland, faktisch. Unmöglich. Wenn du gebräunt bist, kannst du ja nicht hier sein.
Das stimmt. Es ist auch kein Solarium. Es ist natürliche Bräune, die also entsteht, wenn die Sonne auf die Haut scheint, etwas länger. Aber du siehst auch sehr gesund aus. Was ist? Also du siehst immer gesund aus.
Das ist Make-up. Mein Schatz, das ist Make-up.
Ach so.
Das ist ganz klar. Weder die Sonne noch eine dahergelaufene Jugend oder ein schöner Filter, das ist einfach nur Make-up. Ganz einfach.
Ich möchte das auch.
Ja, das steht dir doch frei, das zu tun.
Ja, vielleicht so die ein oder andere Falte. Aber
ja, die Falten lassen sich damit aber nicht verdecken, wenn du genau hinguckst.
Ja, es sind Lachfalten.
Bei mir ist es Lachfalten. Schon... Bei dir auch.
Mike. Prozess, komm. Würde ich sagen. Mein Prozess, begonnen hat. Was soll ich sagen? Kann ich das auch weggeben, die Falten? Kann ich sie weggeben?
Das ist ja kein Hund.
Ach so.
Da-da.
Guck mal, das ist jetzt so eine Brücke, die mir etwas schwer gefallen ist, aber sie hat funktioniert.
Ich habe es aber verstanden, ne? Mal zur Abwechslung. Ja, zur Abwechslung mal geschaltet.
Ist ja auch Sarah. Das ist ja auch Sarah. Hinein in das Thema, was passiert, wenn man merkt, man kommt an seine Grenzen, um es mal so zu sagen, und ist der Hund tatsächlich, bekommen ist er sowieso, aber kriegt man das noch hin mit dem Hund? Und was, wenn nicht? Und was ist, wenn man merkt, man wird ihm überhaupt nicht mehr gerecht? Und zwar so gar nicht mehr. Ist er dann besser woanders aufgehoben? Thema, das wir noch nie hatten, vor dem ich auch immer so ein bisschen Angst hatte, weil ich kann mir vorstellen, dass Sarah da eine ganz klare Meinung zu hat. Ich werde sie wahrscheinlich teilen und dann, damit ist die Folge vorbei.
So. Ja, wobei, ne, man muss ja immer die Abers noch mit berücksichtigen, aber für eine ganz persönlich für mich habe ich da auf jeden Fall so klare, ja. Wie soll man sagen? Für uns gibt's die Hauptregel, wenn du A sagst, sagst du halt auch B. Ne? Aber das ist oft auch über die eigenen Grenzen hinweggehen. Das stimmt schon.
Bevor wir da einsteigen, wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Ach, das war ganz lustig. Eigentlich ist es kein wirklicher Hundemoment. Es ist einfach nur witzig und deswegen wollte ich es erzählen. Weil ich bei einer Hotline angerufen habe, um Vertragssachen zu klären. Und dann hat die Dame am anderen Ende meine Daten überprüft, so zu checken, ob ich bin. Und dann sagt sie, das ist doch hier die Adresse mit Hundeschule. Ja, genau. Okay, und dann haben wir unsere Sachen geklärt. Und am Ende sagt sie, aber bevor Sie auflegen, ich habe ein großes Problem und Sie sind doch eine Hundeschule, oder? Ich so, okay, dann habe ich noch mal 20 Minuten Einzeltraining gemacht.
Nein.
Doch. Und das war so witzig, weil die war einfach unglaublich nett. Ne? Würde man ja sonst auch nicht machen. Ne? Die war halt einfach mega nett und hat das auch super, super süß gefragt, ob sie was fragen darf. Aber es war tatsächlich gar nicht so schnell geklärt. Und dann haben wir einfach nochmal weiter telefoniert und ich dachte am Ende so, ach, warum hatte ich nochmal da angerufen? Das war so witzig und ich dachte mir so, ja, das ist halt, es gibt ja so Berufe, ganz viele wahrscheinlich sogar, die halt so lebensnah und privat sind, dass für die meisten Menschen, dass du halt nie drum herum kommst oder jeder, mit dem du redest, der hat da irgendwie was. Das ist, ich glaube, so ist zum Beispiel bei Ärzten, ne? Wenn die irgendwo hingehen, dann hat immer einer ein Aua hier oder ein Aua da oder eine Frage, weil der irgendwen kennt, der ein Aua hat. Oder ein Anwalt oder so, der wird wahrscheinlich auch permanent irgendwie gefragt, oh du, ich habe da Zank mit dem Nachbarn oder ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt so Berufe, wo du nicht drum herum kommst. Und tatsächlich ist mir auch schon aufgefallen, dass ich mehrfach schon bei so Partys oder so zu Leuten gesagt habe, ey, sagt aber nicht, dass ich Hundetrainerin bin, sonst rede ich den ganzen Abend nur über Hunde. Ich rede ja gern über Hunde, ne? Aber man will ja auch irgendwann mit dem Kopf mal Feierabend machen, auch ja. Immer, weil man ist ja auch immer in diesem Erklärmodus und dieses Erklären geht einem ja selber irgendwann, kommt ja vor wie so ein Erklärbär. Man sagt immer, da machst du den Erklärbär. Hm. Ja. Und das war aber so witzig, weil in der Situation hatte ich es tatsächlich noch nie. Also in einer hochoffiziellen Hotline eines riesengroßen Unternehmens, wo die Gespräche mit aufgezeichnet werden, habe ich nicht damit gerechnet.
Oh, da hatte ich schon, da könnte ich stundenlang erzählen, was ich in Hotlines, ich lebe in Hotlines.
Ja, gut, ich verbringe da auch tatsächlich viel Zeit, aber es hat noch keiner da gesagt, so, komm, ich habe jetzt die E-Mail gesehen, jetzt hau mal rein, ich habe gerade voll das Problem, ich brauche Hilfe. Hatte ich noch nicht. Das war jetzt das erste Mal. War witzig.
Schön. Ich will auch so nochmal eine Hotline anrufen. Ach, mein Gott.
Was für eine Hotline? Wo möchtest du anrufen? Du bist gerne in Hotlines? Wer ist denn gerne in Hotlines?
Nee, ich lebe in Hotlines. Ich lebe einfach in Hotlines, weil ich andauernd irgendwo anrufen muss und bin in einer Warteschleife.
Ja, ich auch, weil ich verabscheue das.
Ja, aber ich würde auch gerne mal über Hunde reden. Ja, in der Hotline.
Okay, pass auf, wir machen jetzt einfach so. Wir tun jetzt so. Ja, ich bin die Hotline-Frau und du bist der über Hunde reden will. Alles klar? Guten Tag. Was war denn Ihr Hundemoment der Woche? Bitte nennen Sie mir Ihren Hundemoment der Woche.
Ich drücke mal die 1, ja?
Ja, bitte.
Mit Raute?
Am Ende erst. Erst den Hundemoment der Woche und dann Raute.
Ah, okay, gut. Dann nehme ich Antwort B. Und
oh.
Ja, und zwar für Bella. Das ist nämlich mein Hundemoment der Woche. Ja. Es kommt noch was.
Erzähl mal.
Ich bin wach geworden, weil ich geträumt habe, ein Monster lehnt über Bella und sagt ganz laut, Bella.
Oh, wie gruselig.
Das passierte sehr oft und ich habe mich auch in diesem Traum wirklich gefürchtet, weil ich dachte so, das ist aber wirklich... Und Bella lag dann auch irgendwie so etwas verunsichert, auch so ein Mix aus unsicher und willst du spielen oder willst du mich erschrecken? Also sie wusste es noch nicht so genau und da kam wieder so, Bella!
Oh Gott!
Ja, und dann wachte ich auf und ich dachte, Gott sei Dank ist dieser Traum vorbei, Gott sei Dank.
Oh, das ist ja ultra gruselig.
Und dann, ja pass auf, lag Bella neben mir. Und meine Tochter lehnte über dem Hund und machte Bella.
diese berühmte Situation, wo die Umgebung den Traum bestimmt.
Und ich hatte das noch nie gehört von ihr. Noch nie. Sie hat irgendwie, keine Ahnung, sie verändert dann ihre Stimme, weil sie so will mit ihr spielen. Und ich mache das manchmal so, wo ich dann so Stimmenveränder oder so. Ne? Mhm. Und das macht sie nach und hat sich dann über Bella gelegt. Und Bella hatte genau diese Haltung, so,
Was mache ich damit?
Bin nicht so sicher, was das jetzt hier so gerade ist. Hat dann aus Beschwichtigung irgendwie ihre Hand geleckt die ganze Zeit. Mhm. Und bin ich natürlich dann auch dazwischen gegangen. Aber das werde ich nicht mehr. Also das kommt jetzt auch regelmäßig, dieses Bella.
Oh Gott, der arme Hund. Ja. Die versteht gar nichts mehr.
Ja, mittlerweile hat sie sich dran gewöhnt und wedelt mit dem Schwanz und kann es einordnen. Ah, ja. So nach dem Motto, ja, das Kind hat wieder was an der Marmel.
Jans der Vater.
Ja, absolut. Deshalb, der Apfel wedelt nicht weit vom Stamm. Ach nee, so ging er nicht.
Irgendwie geht ein bisschen anders, ist aber nicht schlimm. So, jetzt muss noch Raute drücken. Raute.
Ach so, ich drücke die ganze Zeit Stern, Entschuldigung.
Ja, also eingegeben, cooler Hundemoment.
Ja.
Klingt sehr amüsant. Ja, crazy. Aber wie oft die Hunde auch in unseren Träumen stattfinden, ne? Das ist auch krass.
Ja, es ist brutal und welchen Raum sie annehmen. Also ich habe jetzt auch irgendwie ein paar Mal, aber das wäre dann ein anderer Hundemoment der Woche. Aber ich stelle fest wirklich, dass wenn du mal wirklich so zusammenziehst, wie viel Zeit du mit Hunden verbringst und wie viel ja aufwendig es auch ist. Man hat es ja gar nicht so richtig irgendwie auf dem Sender, weil man täglich dann irgendwie mit ihnen ist. Aber Mir ist jetzt gerade in den letzten Tagen, wo viel los war, dann wieder bewusst worden, wie viel, wenn man es ernst nimmt, wie viel Zeit da reingeht und wie viel Energie. Und ich kann auch jeden verstehen, der dann irgendwie auch sagt oder sich die Frage stellt, um auch zu unserem Thema zu kommen, werde ich diesem Hund wirklich gerecht? Und es war immer ein Traum und dann merkt man aber irgendwie, es stresst mich so sehr, dass es für beide Beteiligten irgendwie nicht richtig gut ist. Boah, und das ist so facettenreich, das Thema, weil da komme ich irgendwie auch zu diesem einen Satz, den ich irgendwo gelesen habe. Ich glaube, ich habe es in der letzten oder vorletzten Folge auch erzählt, wo dann einfach auch so aus der Sicht des Hundes geschrieben wird, ja, es ist also mehr oder weniger danke, dass du mir, also es war ein Hund aus dem Tierschutz, dass du mir dieses Leben gegeben hast, dass ich irgendwie ein gutes Leben haben durfte und so weiter. Und das fiel mir dann wieder ein, als ich auf das Thema gestoßen bin, ist es legitim, einen Hund wieder wegzugeben? Wir haben es das eine oder andere Mal gestreift, das Thema, aber das war mehr so auch mit ein bisschen Unverständnis aufgepolstert. Mhm. Vielleicht gelingt es uns ja, ein wenig beide Seiten zu beleuchten. Oder wann ist es Zeit, vielleicht tatsächlich zu sagen, das macht hier an der Stelle keinen Sinn? Oder gibt es einfach nie einen Zeitpunkt, wo das passieren darf? Ich bin da auch manchmal so hin und her gerissen.
Das ist ja auch total schwierig und so individuell auch wieder. Es wird natürlich Situationen geben, und die hat es auch schon oft zum Beispiel in meiner Hundetrainerlaufbahn gegeben, wo ich Menschen dazu geraten habe, den Hund abzugeben. Einfach im Sinne des Tieres in der Regel. Aber automatisch ist es dann auch im Sinne des Menschen, der ja in der Regel dann auch irgendwie eine Überforderung hat oder es harmoniert einfach gar nicht. Es gibt ja auch Teams, das ist tatsächlich wirklich selten, aber wo die sich so gegenseitig so gar nicht leiden können. Ne? Dann muss man sich auch trennen. Also man muss jetzt nicht 15 Jahre miteinander aushalten, wenn man sich nicht riechen kann. Ich glaube schon, dass es Momente gibt, wo man besser aufgibt. Aber es ist halt, man muss sich davon befreien, dann zu sagen, ja, das hättest du aber irgendwie auch kommen sehen können. Ne? Also das fällt mir sehr schwer, muss ich zugeben, weil ich mir immer denke, naja, wir sind doch, das ist ja nichts, das, was du spontan entscheidest, was du spontan machst. Und das ist eine so große Entscheidung, einen Hund aufzunehmen. Und eigentlich sind ja alle Dinge bekannt, die damit einhergehen, alle Aufgaben und alle Risiken sind ja irgendwie bekannt. Und dann denke ich immer, ja, also war doch irgendwie klar, dass der 15 Jahre lebt und dein Leben möglicherweise nicht 15 Jahre so weiterläuft, wie jetzt gerade. Das ist das, warum ich so einen unfassbaren Hate auf diese ganzen Corona-Leute habe, die sich Anfang Corona einfach einen Hund geholt haben, weil sie gerade ein bisschen Zeit haben. Ich mir gedacht habe, ja, was ist das jetzt? Also da kann ich dir gar nicht sagen, was das mit mir macht, emotional zu wissen, dass da irgendjemand hingegangen ist und gesagt hat, mir ist gerade langweilig, ich habe viel Zeit rauszugehen, ich hätte gerne jemanden, der mich jetzt begleitet für die nächsten 1-2 Lockdowns und dann kann er wieder ins Tierheim. Also das ist sowas, da habe ich, muss ich zugeben, einfach gar kein Verständnis für, überhaupt nicht. Also bin ich komplett intolerant, sollte man nicht mit mir drüber reden. Anders sehe ich das, ich glaube, ich habe auch schon mal von dem Hund erzählt. Ich habe einmal eine Situation gehabt, da war ein junges Pärchen mit einer großen Fehlentscheidung. Aber da sehe ich auch ein bisschen die Schuld für das Problem bei dem Tierheim. Die hatten aus dem Tierschutz, also aus dem Tierheim, eine deutsche Dogge geholt. Und diese deutsche Dogge, die war zu dem Zeitpunkt irgendwie schon so 10-11 Monate alt. Das war ein Rüde und der war wirklich sehr intensiv. Also der hatte einen schwierigen Charakter und der war nicht leicht zu arbeiten und deswegen war er ja auch schon einmal abgegeben worden und dieses junge Pärchen hat sich halt daran getraut, was auch alles gut war. Ich fand, dass die sowieso nicht zusammengepasst haben, muss ich zugeben. Okay, das ist was anderes, das sieht man nicht immer auf den ersten Blick direkt. Und dann wurde die Frau halt schwanger. Beziehungsweise sie war schon schwanger, als sie den Hund adoptiert hat, aber es war ganz am Anfang der Schwangerschaft und im Laufe der Schwangerschaft war sie bei mir in der Hundeschule Kundin. Und es, was ihr übrigens im Hintergrund hört, ist Boogies Kehlkopfentzündung.
Oh.
Jupp. Ein anderes Thema. Und die dieser Hund wurde umso schwangerer sie wurde, umso possessiver wurde er ihr gegenüber. Also umso besitzergreifender wurde er, umso mehr hat er sich vor sie gestellt, Führung übernommen, keinen mehr rangelassen. Und sie war als Charakter und als Persönlichkeit jetzt nicht der Typ, der gut anführt. Und also schlechter konnte es quasi gar nicht laufen, kann man sagen. Jetzt war das dann auch noch so ein Koloss an Hund. Ja, und dann fing er irgendwann gegen Ende der Schwangerschaft an, auch wirklich in eine Aggression zu gehen. Also sich die Leute, die da an die Frau ran wollten, vom Leib zu halten. Und sie hat es nicht geschafft, sich da zu behaupten. Und es war auch nicht einfach, weil der Hund hat nicht so gerne Führung abgegeben. Also es war eine größere Herausforderung. Die Frau war mega schwanger, ja, und wir sprechen von einer deutschen Dogge. Und dann, egal wer da in die Wohnung kam, das war riesen Tamtam. Der hat auch zugeschnappt, also das war schwierig. Und natürlich hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf, da kommt bald noch ein Baby mit ins Spiel. Also es sind ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Hund wird das Baby auch nicht gerne in die Nähe der Frau lassen, das finde ich eher unwahrscheinlich. Oder noch viel wahrscheinlicher, der weitet das auf das Baby aus und es darf niemand in die Nähe des Babys. Und eine junge Mutter, die gerade ein Kind bekommt, damit zu beauftragen, eine deutsche Dogge, Rüden, in den Griff zu kriegen und zu dominieren und zu behaupten und sich da so hart dran zu arbeiten, ist schon schwierig. Und da der Hund auch wirklich nach vorne gegangen ist und da eine gewisse Gefahr auch von ausging und ich da jetzt, also wir haben wirklich viel gearbeitet, aber wir kamen da nicht gut weiter. Und denen habe ich halt auch gesagt, dass ich glaube, wenn ihr wirklich eine gute, also das Kind war ja noch nicht da, es war ja noch ein bisschen Zeit, und habe ich gesagt, also ich glaube, ich würde mal versuchen, den vernünftig zu vermitteln. Also zurück ins Tierheim, das würde ich immer nur machen, wenn was richtig, richtig Schlimmes vorgefallen ist und man kann wirklich keine 12 Stunden mehr zusammen sein. Wenn aber irgendwie alles noch, ich sag mal, ein bisschen Zeit hat und man sagt, man kann es noch ein bisschen managen über eine gewisse Zeit, dann kann man den ja auch fein vermitteln, ne? Also zu gucken, ich kenne das Tier jetzt, ich weiß, was für ein Tier das ist, ich weiß, was für einen Menschen er braucht. Wir waren in der Hundeschule, wir haben eine Beratung bekommen, jetzt suchen wir genau passend für diesen Hund das richtige Zuhause mit einem Menschen, der genau weiß, was dieser Hund braucht und wie man ihn führt. Dazu habe ich den geraten auch, ja. Also manchmal ist es dann schon schlauer.
Also das sind jetzt so Fälle, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Ich glaube halt einfach, dass ich finde das immer so traurig, dass wenn Menschen, die sagen, mein allergrößter Traum ist ein Hund, so dann denkst du, die haben sich damit auseinandergesetzt und die so ein Traum entsteht ja nicht jetzt einfach so, sondern der ist, glaube ich, aufgeladen mit vielen Emotionen und vielleicht auch Gedanken und so weiter. Und gerade, also das ist zumindest meine Erfahrung, da, wo das so, so herausgestellt wird, dass das ein Lebenstraum ist und, da geht es manchmal schief. Und die kriegen es auch wirklich hin. Ich habe Kinder, so ein paar Fälle, sich dann auch für Hunde zu entscheiden, wo du so denkst, aber warum jetzt? Warum? Also, das ist von vornherein einfach ein komplizierter Hund schon. Und du brauchst vielleicht einfach auch ein Stück weit Erfahrung oder du gehst in eine Hundeschule oder wie auch immer. Aber zu glauben, dass ein problematischer Hund, der auch so deklariert ist, sich einfach so eingliedert, ohne dass man was dafür tun muss, ist schon fast, naiv wird zu dick, aber fragst du dich so, okay, warum? Und ich habe das an der einen oder anderen Stelle ja auch hier schon mal gedroppt und ich kannst du noch mal sagen, mich macht das total traurig, weil ich einfach auch feststelle, dass manchmal entwickeln sich solche Hunde ja dann wirklich als Wanderpokale, ne? Und können eigentlich gar nicht so richtig was dafür, weil der Wanderpokal natürlich auch geprägt wird und es vielleicht auch nicht besser wird von Besitzer zu Besitzer. Das ist wiederum ein Extrembeispiel, aber das Beispiel, wenn man jetzt seinen Traumhund auch noch anschafft. Und dann kommen Umstände plötzlich dazu, wie zum Beispiel Job und wenig Zeit, weil man viel arbeitet. Oder es kommt Nachwuchs. Oder was auch immer. Ich würde immer sagen, ja, das nennt man irgendwie auch Leben. Und für ein Lebewesen, das kann darunter nicht leiden. Und das sollte darunter auch nicht leiden. Und irgendwie kriegen es ja andere auch ganz gut hin. Also sprich, vereinbaren Job, Familie und Hund. Und vielleicht noch Verwandte und Freunde und Hobbys und keine Ahnung. Ich finde es zu kurz gedacht, wenn man sagt, na, sowas muss man sich vorher überlegen. Ja, grundsätzlich ja. Aber wie sich Dinge anfühlen, weiß man ja manchmal auch erst dann, wenn man in Situationen selbst drin ist. Und manchmal ist es ja auch so, dass je nachdem, was passiert, wenn ein Kind auf die Welt kommt, weißt du nicht, ist dieses Kind gesund? Wie entwickelt sich dieses Kind? Bindet das so viel Energie? Oder, jetzt bist du selbst Mutter und mehrfache Hundebesitzerin. Auch du kriegst es hin, jetzt bist du vom Fach. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Situationen gibt, wo es dann besser ist, wenn man jemanden Geeignetes hat, den Hund dahin zu geben. Und vielleicht sieht man ihn sogar das ein oder andere Mal immer mal wieder. Aber auf der anderen Seite finde ich auch, es hat was mit Verantwortung zu tun, dann damit auch zu dealen und sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie kriege ich es jetzt hin und wie kann ich dem Hund und mir gerecht werden? Weil es hat für mich dann immer auch sehr schnell sowas von aufgeben, ist vielleicht nicht ganz fair, weil man die Hintergründe nicht kennt. Aber ich würde es immer probieren und ich würde es immer erstmal empfehlen zu sagen, hey, gibt es nicht noch einen Weg, gibt es nicht noch Menschen, die sich kümmern können oder wo man es verteilen kann, wo man das auch dann genießen kann, wenn man mit dem Hund zusammen ist und. Also schwieriges Konstrukt.
Ich habe so viele Gedanken gerade zu allem, was du gesagt hast. Also mal angefangen zum Thema Traumhund oder der Traum vom Hund. Ich glaube, der Fehler liegt schon im Wort Traum. Man träumt von einem Hund und man träumt ja immer von einem, wie das dann wird, wenn der Hund da ist. Und meistens orientiert man sich an irgendwas, was man gesehen oder erlebt hat. Das heißt, entweder die Menschen erinnern sich an die eigene Kindheit, wo sie einen Hund hatten oder in der Familie irgendwo ein Hund war. Und das haben die alles wahnsinnig glorifiziert in Erinnerung. Also oft ist ja auch so, dass man, wenn man sich an die Kindheit erinnert, man viele Dinge weglässt. Und man erinnert sich nur noch an die, wie einfach und wie cool alles war. Ich höre das sehr, sehr häufig, dass Leute sagen, also unser Familienhund, als wir Kind waren, der war so und der war so und das war so. Und immer wenn ich das höre, denke ich mir, naja, das klingt jetzt alles sehr unkompliziert, aber so, ganz so einfach kann das eigentlich nicht gewesen sein. Ihr wärt die Ersten. Das ist das eine. Das andere ist Social Media, Medien im Allgemeinen, Filme, also beeinflussen ja die Träume der Menschen auch sehr. Das heißt, du siehst irgendwo bei irgendwem, wie toll und einfach und easy und toll das alles ist und siehst dich immer nur in der Situation. Und oft ist das nicht die Situation, wo du gerade einen total durchgedrehten, hochhormonellen Junghund hast, der für 5 Pfennig nicht macht, was du sagst und dir die Bude auseinandernimmt. Das ist nicht der Traum. Der Traum ist nicht Realität, sondern der Traum ist eben der Traum. Das heißt, du guckst irgendwo hin, wo es ganz toll alles ist und das ist so ist das Bild von deiner Hundehalterzeit. Und dann kommt die Realität mit voller Breitseite um die Ecke geschossen, wenn du dir nämlich deinen eigenen Hund holst. Und es ist fast egal, woher der kommt, der Hund. Es gibt, ich würde mal sagen, 80% der Hunde laufen nicht glatt. Ja, es gibt diese Hunde, die eine absolut unkomplizierte Welpenzeit haben, die eine sehr entspannte Junghundezeit haben und die völlig unproblematisch auch, insgesamt sehr unproblematisch sind. Ich würde das nicht an eine Rasse knüpfen, sondern sagen, das sind einfach Einzelfälle. Wie bei Menschen, ne? Es gibt ja auch so Menschen, die sagen, nee, meine Kinder, die hatten keine schwierige Pubertät, waren nicht schwierig als Kinder, die sind total entspannte, unkomplizierte Menschen, das gibt's auch, aber das ist sicherlich nicht das Gros. Die meisten Menschen erleben den totalen Irrsinn mit Hunden. Ja, das fängt im Welpenalter an. Da rechnet auch keiner mit. Die denken alle, die Hunde wären so unfassbar süß. Man wird ewig mit denen kuscheln und die schlafen die ganze Zeit. Nein. Sie beißen dich. Sie zerstören dein Mobiliar. Sie springen an dir hoch. Sie pinkeln dir überall drauf. Sie kacken dir auch überall drauf. Die lassen dich nicht 2 Minuten in Ruhe irgendwo sitzen und sind permanent krank, möglicherweise. So, dann kommt das Junghundealter. Da haben die einfach irgendwie Scheuklappen und Oropax an. Das heißt, die machen einfach, was sie wollen und scheißen komplett auf dich. Alles, was du mal beigebracht hast, ist kurzzeitig mindestens mal vergessen. Außerdem hauen die ab, der Rückruf funktioniert nicht. Sie högeln auf andere Hunde auf, haben permanent Stress überall, können nicht alleine bleiben. Also die Liste ist ja so unfassbar, ich könnte so ewig so weitermachen. Ja, ist auch nicht geil. Da wirst du da irgendwelche Baustellen haben. Eine von denen, die ich gerade aufgezählt habe, mindestens. Ja, und dann dauert das ungefähr im Großen und Ganzen circa 2 bis 3 Jahre, bis der Hund halbwegs mental entspannt. Und dann fängt das an, schön zu werden. Ja, dann macht sich die Arbeit aus den letzten 2 Jahren irgendwie bezahlt. Und jetzt fängt das an, dass der Mensch anfängt abzuspeichern. Das ist das, was der nachher noch weiß. Das ist auch ein Phänomen, was ich in meiner Hundeschule beobachte. Die Menschen kommen mit einem Welpen in meine Hundeschule und wollen mir erzählen, dass der vorige Hund nicht so war. Und das tun sie alle. Wirklich ausnahmslos alle kommen in meine Hundeschule mit einem Welpen und sagen, der Welpe, der ist völlig crazy, mein Althund, der war so nicht. Ja, das hast du halt vergessen. Der war aber auch mal ein Welpe und der hat genau den ganzen Scheiß auch gemacht. Du willst es nur nicht mehr erinnern. Ja, es ist aber so. Und der Welpe, den du da hast, der ist völlig normal. Und dein Althund, der war auch mal so. Du hast dich nur an den tollen Jahren nach dieser Welpen- und Junghundezeit festgeklammert. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Problem gesellschaftlich. Ich beobachte das ganz häufig, dass Leute kommen und sagen, so habe ich mir das ja gar nicht vorgestellt und ich habe den Hund bei Freunden gesehen und das ist alles so entspannt und der ist so und der ist so. Ja, und wie alt ist der? Ja, der ist 3. Mhm. Okay. So, und wie alt ist dein Hund? Ja, der ist 12 Wochen. Okay, merkst du was? Hier ist das Problem. Und ich glaube, diese ersten 2 Lebensjahre mit den Hunden, also wenn wir von einem Welpen ausgehen, die ersten 2 Jahre sind die härtesten. Und das sind die Jahre, in denen die Menschen am meisten unzufrieden und unglücklich mit ihrer Entscheidung sind, sich einen Hund geholt zu haben. Und ich glaube, dass das auch die Zeit ist, in der am meisten die Hunde abgegeben werden. Die wenigsten Hunde werden abgegeben, wenn sie einmal richtig erwachsen sind. Weil dann fängt das an, alles so easy peasy zu werden. Und dann bist du einer von den Typen, der durch den Park läuft, wo andere Leute hingucken und sagen, oh, ich will das auch. Und ich glaube, sich da mal durchzubeißen und zu sagen, ey, das war doch irgendwie abzusehen, das daran scheitert's. Und ich bin erstaunt, immer wieder erstaunt, wie überrascht die Leute sind, wie fucking anstrengend ein Welpe ist. Und ich verstehe das überhaupt nicht, warum das so überraschend ist, weil das irgendwie ja, das kannst du überall lesen. Das erzählt dir auch jeder Hundetrainer. Das wird bestenfalls sogar der Züchter dir sagen, aber du willst es nicht hören, weil du bist beeinflusst durch die Medien, durch die Filme, durch die ganzen anderen Menschen und du denkst, das wird alles cool. Aber am Ende, wenn du nachts zum 3. Mal aufstehst und das Pipi wegmachst und die Kotze wegmachst, denkst du, so wollte ich das ja alles gar nicht.
Entscheidend, glaube ich, finde ich aber auch noch so Sachen, die uns jetzt demnächst wieder betreffen. Es ist Urlaubszeit und der Hund muss irgendwo hin. Also wenn er nicht mitkommt, im besten Fall ist das natürlich so. Aber dann möchte man halt auch ganz gerne mal irgendwo hinfliegen und dann geht's schon los. Und das sind auch so Sachen, es ist ja jedes Jahr, da kannst du dir die Uhr danach stellen, werden die Tierheime plötzlich voll, wenn es Richtung Urlaubszeit geht. Oder auch dann findet man wieder an Autobahnraststätten ausgesetzte Tiere und so. Das ist wirklich jedes Jahr und hast diese Berichte auch immer wieder. Und du hast eins angesprochen, was ich total richtig finde. Also dieses Wort, mein Traumhund oder mein Traum vom Hund, das ist eigentlich genau da ist schon eigentlich der Fehler. Weil es eigentlich kein Traum sein darf im klassischen Sinne, sondern es ist eigentlich so mein Wunsch nach Hund und all das, was dann auch realistisch damit verknüpft ist, genauso wie du das alles aufgezählt hast. Und mal abgesehen von teilweise auch irren Kosten, die dadurch entstehen.
Oh ja.
Also ich glaube, wir können beide ein Lied davon singen, was wir alles schon investiert haben in unsere Hunde. Und auch das ist etwas, was natürlich auch immer, immer, immer sein kann. Du verlierst deinen Job, du hast plötzlich Umstände, wo du an Kapazitätsgrenzen kommst. Und dann hast du halt einen Hund, der pro Monat vielleicht auch schon mal irgendwie 300 Euro auffrisst. Vielleicht sind es auch 500 Euro, wenn du das mal übers Jahr hochskalierst mit Tierarzt und Impfungen und dem ganzen Quatsch. Das ist halt einfach auch nicht nur ein teures Hobby, sondern du hast Verantwortung für ein Lebewesen mit medizinischer Versorgung und allem Zip und Zap, was dazu gehört. Und dann gibt es natürlich, und du hast das vorhin auch gesagt, gute Gründe dann zu sagen, das kann ich mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten oder nicht mehr leisten, ob das jetzt finanziell ist oder ob das moralisch ist, weil ich das einfach auch nicht mehr trage, dass der Hund dann irgendwie nur noch 10 Minuten am Tag rauskommt, sich gerade mal entledigen kann und dann wieder reinkommt. Und ich kann es auch nicht verändern. Also es gibt bestimmt Gründe, die dazu führen, dass es dann besser ist, den Hund abzugeben oder in bessere Hände zu geben. Aber nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass es einfach auch gut und richtig ist, dass man versucht, das Beste draus zu machen und auch dafür zu kämpfen. Also dafür zu kämpfen, weil für einen Wunsch, also ich will es jetzt nicht mit Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, aber wie viel Zeit und Energie und Kopfstände Menschen investieren, um ein eigenes Haus zu haben?
Aber das ist ja auch immer nur eine Phase dann. Und dieses, ich glaube, dieses langfristige Kämpfen, also dieses auf Dauer sich das aus den Rippen, weißt du, was ich glaube? Die Einschränkungen, die durch einen Hund einhergehen, die sind einem gar nicht bewusst, wenn man noch keinen hatte. Also als Ersthundehalter, ich glaube, da fallen die alle mal schön auf die Schnauze, wenn die merken, wie wenige Stunden sie das Haus jetzt noch verlassen können, ohne sich darum zu kümmern, dass vorher einmal ordentlich ausgelastet wurde und im Anschluss auf jeden Fall auch nochmal eine fette Auslastung drin ist. Und dazwischen darf die Zeit auch nicht so lang sein. Also vorausgesetzt, du machst das vernünftig mit dem Hund. Mhm. Ja, weil klar, es geht alles. Aber das wäre ja auch der Moment, wo ich sagen würde, dann gib ihn bitte ab. Also wenn mir einer sagen würde, du, ich gehe morgens um 7 Uhr eine Viertelstunde mit dem, das heißt, ich bereinige, dann komme ich abends 19 Uhr wieder und dazwischen kann er hier auf die Pinkelmatte machen oder er hält eben ein und dann gehe ich abends nochmal eine Viertelstunde und am Wochenende fahren wir in den Wald. Da würde ich sagen, gut, weißt du, dann ist, glaube ich, jetzt der Moment gekommen, wo du dir entweder überlegst, wie du es richtig machen kannst, weil das ist auf jeden Fall falsch. Und ich bewerte das auch so. Also ich finde es falsch, von einem Lebewesen zu erwarten, dass seine Qualitätszeit am Tag 30 Minuten beträgt. Wenn das Leben des Hundes sein soll, von montags bis freitags jeden Tag 30 Minuten, um im Block zu laufen und die restliche Zeit auf dich zu warten oder neben dir zu liegen, während du schläfst, dann finde ich, ist der Moment gekommen, entweder das Tier endlich von dir zu befreien oder mal die Sache vernünftig anzugehen. Weil dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten. Entweder kommt jemand und führt den Hund aus oder der Hund geht in eine Hundetagesstätte oder der kommt ein Dogwalker oder whatever, ne? Oder du vereinbarst ein Homeoffice oder keine Ahnung, überleg dir halt was. Aber so geht's auf jeden Fall nicht. Und wenn es nicht anders geht, und es wird wahrscheinlich auch Fälle geben, wo die Leute sagen, ich habe alles versucht und ich kann mir das finanziell nicht erlauben, meinen Hund in eine Betreuung zu geben, weil das kostet ja auch ein Schweinegeld. Ich finde niemanden, der den Hund bewegt, mitten am Tag noch mal eine Stunde oder so. Und es lässt sich beruflich nichts ändern. Ja, dann sollte der Hund auf jeden Fall abgegeben werden, weil das kann nicht das Leben des Hundes sein. So sehr hängt der Hund auch nicht an dem Menschen. Also sorry, da wird er sich einen anderen suchen, der es besser mit ihm meint. Da bin ich auch überzeugt von. Wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir das Zentrum und der Nabel der Welt sind. Wenn du für den Hund nichts ermöglichen kannst, wenn für den nichts drin ist, dann ist der woanders definitiv besser aufgehoben. So sehr hängt er auch nicht an dir. Dann wird er sich an jemanden anders gewöhnen. dafür sind die auch flexibel genug und wir brauchen uns nicht einbilden, dass wir so unfassbar unersetzlich sind für Hunde. Das sind wir nicht. Das sind wir erst dann, wenn wir auch wirklich was für sie ermöglichen. Also sowohl emotional als aber natürlich auch freizeitgestaltungsmäßig. Da hat ja jeder Hund auf dem Hinterhof besser als der eingesperrte Hund in der Bude. Das ist ja grausam. Für mich ist das absolute Tierquälerei und das gehört sich nicht. Von daher, da gibt's definitiv Fälle, wo ich sagen würde, da wär das definitiv für den Hund auch besser. Ganz häufig erlebt man das ja auch, wenn Kinder kommen. Ne? Also du hast einen Hund, alles war gut, und dann kommt das Kind und dann funktioniert's einfach nicht. Und das ist oft eine Situation, die vorher schwer einzuschätzen ist, weil die Menschen beides noch nicht kannten. Ne? Also sowohl das Zusammenführen eines Hundes mit einem Kind, als aber auch, man weiß ja nicht, wie das Kind wird. Und das, da rede ich auch nicht so über das erste Lebensjahr. Das ist meistens relativ entspannt. Aber dann kommt ja dieses Krabbel-Grabsch-Alter. Und das ist gar nicht so einfach, das dann zu managen. Und da gibt's ja, das ist ja auch die Phase der Beißvorfälle, weil die Kinder außer Kontrolle geraten und die Hunde überhaupt nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen. Vorausgesetzt, du hast da nicht Eltern, die das wirklich gut managen alles. Und das gelingt auch nicht jedem gut. Und bevor da eine Gefahr entsteht für das Kind oder der Hund unter permanentem Stress lebt, weil für ihn sowieso nichts mehr drin ist, als irgendwie von einem Kind gejagt zu werden, an einem gewissen Punkt würde ich auch da sagen, da ist ja gar kein Platz mehr für das Tier in eurem Leben. Ihr habt gar keinen Raum mehr für den, wo es für ihn gut ist. Und entweder ihr sorgt dafür, das würde ich definitiv so machen, aber das ist was Persönliches. Ne? Ich würde es mir ermöglichen. Ich glaube auch immer, dass es Möglichkeiten gibt, aber das kann ich kann ja nicht für andere reden. Und wenn das für eine Familie nicht denkbar ist, mehr für einen Hund rauszuholen, auch mehr Schutz für einen Hund rauszuholen, dann ist vielleicht auch ein Familienwechsel eine gute Lösung. Aber sowas, es ist halt immer sehr schade, wenn es dazu kommt, weil ich finde, dass das, wo wir ja wieder bei dem Thema Traumhund sind, dass das eigentlich alles absehbare Dinge sind. Und man sollte eigentlich auch immer einen Plan B haben. Von Anfang an. Also eigentlich ist das ja der erste Gedanke, noch bevor du den Hund adoptierst, kaufst, wie auch immer, ist die erste Frage, die du dir stellst, was, wenn es anders läuft, als ich denke? Was mache ich dann? Also heißt, was, wenn ich beruflich einen Wechsel habe? Was, wenn ich nicht mehr Homeoffice habe, sondern sich da was ändert? Kann ich mir das leisten, ihn dann in eine Tagesstätte zu geben? Kann ich es mir leisten, Dogwalker kommen zu lassen? Was, wenn ich ein Kind bekomme? Ist es räumlich möglich, einen Schutzraum für den Hund zu gewährleisten? Und werde ich irgendwie familiäre Unterstützung haben, das Kind zu betreuen, während ich mich um den Hund kümmere oder andersrum? Das sind ja alles Dinge, die kann man ja schon irgendwie, ich sag mal, ein Stück weit planen. Dafür muss man nur erstmal das Problem auch kommen sehen, wo wir wieder beim Thema sich informieren sind. Und vor allem auch daran glauben, dass es eben schief gehen kann. Weil das finde ich ja mal wieder erstaunlich. Ich bin als Typ grundsätzlich ein totaler Optimist. Ich sehe auch Probleme eigentlich selten kommen. Ich rechne auch nicht mit Problemen. Aber ganz anders ist das bei Hunden und Kindern bei mir. Weil in dem Moment, wo ich die Verantwortung für eine dritte Person übernehme, ob das jetzt ein Hund oder ein Kind ist, habe ich total Schiss, was zu versemmeln. Mhm. Da will ich es ja nicht versauen. Mhm. Und da bin ich ja total anders. Also da fange ich sofort an, mir Gedanken zu machen, was könnte passieren, worauf muss ich achten, was ist, wenn dies eintritt, was ist, wenn jenes eintritt. Ich mache super viel Prävention. Also für mich, ich habe so einen Horror davor, dass hier mein Konstrukt mir zusammenbricht. Und ich meine, ich habe halt die Verantwortung im Moment aktuell für 5 Lebewesen. Wenn mir das zusammenbricht, ist das schon ein relativ großes Scheitern und da stehen viele Existenzen auf dem Spiel. Von daher sollte ich mich da doch auch irgendwie viel mit befassen. Und ich will sowohl nicht, dass meine Kinder was Negatives erleben mit ihren Hunden, als auch möchte ich nicht, dass meine Hunde unter den Kindern leiden oder unter unserer familiären Situation. Und meine Kinder können dir ein Lied davon singen, wie hart die kotzen manchmal, wenn ich sage, ja, schön, dass du gerade so eine tolle Zeit hast hier im Garten oder in deinem Zimmer oder wie auch immer. Wir fahren aber jetzt in den Wald, weil jetzt Hundezeit ist. Und meine Kinder schon die Augen verdrehen und ich dann sage, das ist eben so bei uns. Mhm. Und da kommen wir nicht drum rum. Und das ist mir egal, dass gerade deine Bedürfnisse nicht dazu passen. Du ziehst jetzt die Regenjacke an und die Gummistiefel und es ist mir egal, wie doof das gerade ist. Jetzt ist Hundezeit.
Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Ich glaube, es ist ja auch eine Frage der Haltung und auch, woran orientiert man sich, beziehungsweise wo ist der Fokus? Und gerade in diesem Zusammenspiel, was du gerade geschildert hast, zwischen Kindern, Hunden, Familie und so weiter, ist, glaube ich, auch sonnenklar, dass jeder seinen Platz haben muss und auch finden wird. Aber du sprichst ja etwas an, was das Thema Verantwortung komplett betrifft. Und das ist was, was finde ich auch nicht verhandelbar ist, wenn man sich denn nochmal ein Lebewesen oder egal welches Lebewesen man sich überhaupt ins Haus holt, in Anführungsstrichen. Du musst dir immer darüber bewusst sein, dass du nicht allen zu gleichen Teilen gerecht werden kannst. Das geht natürlich nicht. Das heißt, du priorisierst. Und das gehört dann eben auch zu dem Leben dazu. Es gibt ja die Möglichkeit, auch komplett ohne Tiere zu leben. Und dann hast du diese eine Priorisierung, die du treffen musst, vielleicht nicht. Aber triffst du die Entscheidung und auch für deine Kinder, so denn Kinder im Spiel sind, pro Hund, pro Katze, pro Lebewesen, dann ist es eben so, dass die ja auch dann lernen, und das ist ja eigentlich was Gutes, dass wenn sie irgendwann sich selber ein Tier anschaffen, was das dann auch bedeutet, weil sie kriegen es mit. Aber heißt auch, und das ist natürlich auch wahnsinnig schwer, dann in manchen Momenten zu sagen, nee, ist es gerade nicht drin, weil jetzt sind Hunde dran und da müssen wir alle zusammenarbeiten, damit wir sie haben können. Dafür haben wir auch schöne Momente. Manchmal sind es eben auch Sachen, die finden wir so semi-lustig gerade oder könnten uns andere Dinge vorstellen, aber das gehört eben auch zum Deal in Anführungsstrichen mit dazu. Mhm. Und ich finde das eine sehr gesunde Einstellung und auch einen sehr gesunden Plan, weil wenn du immer nur das Brennglas auf einem hast, auf entweder auf Familie oder auf Hund, wird es nichts werden. Das ist irgendwann mal in einer der ersten Folgen gesagt, der Hund ist halt einfach Teil unserer Gesellschaft. Und wenn wir das weiter so wollen, heißt das, dass wir uns mit den verschiedenen Facetten auseinandersetzen müssen. Dass wir priorisieren müssen, dass wir gucken müssen, wo passt der Hund ins Leben. Es gibt einen Unterschied und da gehe ich komplett mit, wenn es zu einer Gefahr wird. Wenn man, aus welchen Gründen auch immer, wenn man es nicht mehr handeln kann. Wenn da Dinge passieren, die man auch vielleicht erstmal so schnell nicht abstellen kann, aber muss, weil sonst eben einfach auch Gefahr droht, dann ist für mich so ein klar, dann muss man handeln. Ich kenne aber auch Fälle, wo dann zwei- oder dreimal gehandelt wurde, weil dann gedacht wurde, naja, wenn es der Hund nicht war, dann ist es vielleicht ein anderer. Weil der hatte seine Probleme und dann gibt es vielleicht einen anderen Hund, der auch Hilfe braucht, dann nehmen wir uns doch den. Und da ist genau dasselbe passiert. Und dann wurde sich eben nicht gefragt, liegt es vielleicht an uns? Sondern dann war es war immer der Hund, der nicht richtig war.
Ja, ich würde sogar das noch ein bisschen ausweiten. Also bestätigend zu dem, was du gerade gesagt hast, würde ich es nochmal ausweiten auf, wenn der Hund darunter leidet, bei mir zu sein und ich das nicht ändern kann. Und also nicht nur die Gefahr, das ist das eine, das andere aber auch zu sagen, wenn ich dem Hund nicht mehr bieten kann als so ein trostloses, langweiliges, armseliges Leben, dann gebe ich den lieber her. Weil da muss ich mich mal hinten anstellen und mal den Egoismus ausschalten und sagen, ich bin einfach, ich habe mich vertan, ne? Ich bin nicht die Richtige, kann das nicht hergeben. Und ganz ehrlich, ich sage dir jetzt noch abschließend eine Sache, die ich oft beobachte, die mich rasend macht und wo ich mich immer total beherrschen muss, weil mich das nichts angeht auch. Familien mit einem unfassbaren Freizeit-Pressure. Also die haben so viele Termine. Das sind Leute, die sind so viel unterwegs. Die machen Kurzreisen. Die sind auf Veranstaltungen. Die feiern Partys. Die sind nur unterwegs, ja. Also das sind so Menschen, die siehst du auch nie im Wald, weil dafür haben die gar keine Zeit. Die haben so viel Action einfach in ihrem Leben. Plus Jobs, plus bla bla bla. Und die holen dann einen Hund dazu. Boah. Und das endet immer böse. weil irgendeiner wird richtig unglücklich werden. Entweder die Familie, die jetzt ganz viele ihrer geliebten Freizeitaktivitäten sich da einschränken müssen. Ich glaube wirklich, dass die gar nicht wirklich drüber nachgedacht haben, wie zeitintensiv das Tier ist. Ja. Und die denken, die quetschen sich das irgendwo zwischen. Und das ist ja so schön, wenn die Kinder dann im Garten mit dem Hund Ball spielen. Jo, das ist aber nicht, daraus besteht das aber nicht. So, das ist sehr viel mehr. Und das ist immer so dramatisch, wie das dann laufen kann. Und da endet der Hund in der Regel noch bevor er ein Jahr alt wird, wieder im Tierheim. Oder irgendwo anders. Und das ist so, boah. Dann sind das auch noch, ich jetzt anfange. Weißt du, das sind dann noch Hunde, die kommen dann vom Züchter, weil sie mussten ja Welpen sein. Und dann landet ein Züchterhund im Tierheim, direkt neben den Tierschutzhund, der auch ein Zuhause braucht. Die Tierheime platzen aus allen Nähten, dann kommen noch die Corona-Hunde dazu. Ich drehe bald durch. Leute, könnt ihr bitte mal vorher ganz genau einen Plan machen? Und noch einen Plan B und am besten noch einen Plan C.
Klarer Appell von Sarah zum Schluss dieser Folge und den nehmen wir jetzt einfach mal mit in die Woche und vielleicht auch noch länger und hören uns nächste Woche wieder mit dem Thema Demenz.
Yes. Ich freue mich
sehr
drauf.
Gespannt.
Ich mich auch. Ich auch. Dir noch einen schönen Tag, Mike.
Dir auch.
Ciao.
Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.